Ja, auch von mir nochmal der Gruß. Jesus ist auferstanden. Das berichten alle Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas und Johannes. Und das haben wir auch eben in der Textlesung gehört. Und das ist auch der Grund, warum wir heute Morgen einen Ostergottesdienst feiern. Warum wir überhaupt hier sind. Nun könntet ihr sagen, naja, der Glaube an die Auferstehung, das ist für uns Christen doch selbstverständlich, oder? Und damit auch der Glaube an die Auferstehung der Christen. Das ist unsere Hoffnung. Und das ist auch das Thema von heute. Jesus ist von den Toten auferstanden und wir werden von den Toten auferstehen. Ich möchte aus dem ersten Brief an die Korinther Kapitel 15 einige Verse lesen. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das. Wir stehen als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt wurden, hat er das ja gar nicht getan. Und um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Das sind schon harte Worte. Paulus hatte erfahren, dass einige aus der jungen Gemeinde in Korinth die Behauptung aufstellten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. Sie hatten nicht davon gesprochen, dass Jesus nicht auferstanden wäre, sondern sie sagten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. Vielleicht hielten sie es nicht so wichtig, vielleicht konnten sie es einfach auch nicht begreifen. Mag sein, dass es ihnen Angst machte, dass all die, die tot waren, doch nochmal auferstehen würden. Das erfahren wir nicht. Aber Paulus nimmt das sehr ernst. Er kann das nicht einfach so stehen lassen. Und er wird sehr deutlich. Das hängt doch zusammen. Das hängt doch zusammen, wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Dann war das doch alles umsonst. Was ist denn dann mit der Aussage, dass Jesus Gottes Sohn ist? Das ist dann doch auch nicht mehr wahr. Hat denn Jesus seinen Jüngern nur etwas vorgemacht und damit auch uns heute? Hat er ihnen was vom Pferd erzählt, als er sagte, ich gehe vor euch eine Wohnung zu bereiten? Hat er gelogen, als er sagte, er würde wiederkommen? Ist das alles gar nicht wahr, nicht echt? Es gibt auch heute noch ein ziemlich verbreitetes Bild in der Gesellschaft von Jesus, das auch durch viele populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen geistert, nämlich die Vorstellung, ja, Jesus war sicherlich ein vorbildlicher Mensch, ein großer ethischer Lehrer. Und dass er gelebt hat, daran zweifeln wir ja auch gar nicht. Aber diesen ganzen Rest, er sei Gottes Sohn, der von den Toten auferstanden ist, das sollte man doch vielleicht lieber vergessen. Kann man doch als moderner, aufgeklärter Mensch gar nicht mehr dran glauben. Aber ich denke, so einfach geht das nicht. Jesus hat doch durch sein Reden und Handeln selber diesen gewaltigen Anspruch geäußert, er sei der Sohn Gottes. Er hat es selber gesagt. Und er hat so viel getan auf dieser Erde, so viele Wunder und hat gesagt, das kann ich tun, weil ich der Sohn Gottes bin. Und deswegen denke ich, Er ist entweder viel mehr oder aber sehr viel weniger als ein vorbildlicher Mensch. Es gibt meines Erachtens nach nur drei Möglichkeiten. Es stimmt, was er sagt. Entschuldigung, falsch, das war die dritte. Es stimmt nicht, was er sagt. Und das weiß er auch, dass das nicht stimmt. Dann hat er gelogen. Dann hat er die Menschen um sich herum bewusst getäuscht. Und dann ist er mit Sicherheit kein vorbildlicher ethischer Lehrer. Dann ist er ein Lügner und Betrüger oder Hochstapler. Und dann haben auch die Recht gehabt, die ihn als Gotteslästerer bezeichneten. Aber ganz ehrlich, dann hat er einen sehr hohen Preis für seine Lügen bezahlt. Hätte er dann nicht zurückgerudert, als man es ihm angeboten hat, ihm die Chance gab, zu widerrufen, er sei der Sohn Gottes? Die zweite Möglichkeit ist, es stimmt nicht, was er sagt, aber er weiß es nicht. Weiß nicht, dass das nicht stimmt. Naja, dann hat er wohl ein Problem. Heute würden wir sagen, dann ist er wohl psychisch krank, hat eine Wahnvorstellung, vielleicht eine religiöse Neurose. Und die hat ihn dann das Leben gekostet. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Es stimmt. Aber dann stimmt auch alles Weitere. Und dann stimmt es auch, dass er von den Toten auferstanden ist. Wenn er Gottes Sohn ist, dann stimmt das. Und dann stimmt es auch, dass alle, die sich auf ihn einlassen und an ihn glauben, von den Toten auferstehen werden. Dann stimmt es auch, dass wir durch ihn unsere Sünden loswerden können, dass sie uns vergeben wird und dass wir Zugang zu Gott haben. Wenn es stimmt, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann stimmt auch alles andere. Und dann müssen wir auch ganz ernst nehmen, was in Johannes 3, Vers 16 steht, nämlich: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und diese Frage stellt sich uns nicht nur an Ostern, aber da wieder ganz besonders. Wer ist dieser Jesus? Ein Lügner, ein Geisteskranker oder der Sohn Gottes? Der Sohn Gottes, der sich für unsere Schuld hat ans Kreuz nageln lassen, der starb, aber den der Tod nicht besiegen konnte, sondern der nach 3 Tagen wieder auferstanden ist und durch den auch wir auferstehen werden. Ich lese noch weiter aus Kapitel 15. Aber wird mir jemand entgegenhalten, wie soll die Auferstehung der Toten denn vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussähst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und was du sähst, Weizen oder sonst eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der künftigen Pflanze. Es sind Samenkörner, sonst nichts. Aber wenn der Samen dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt. Die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann aufgeweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, aber dann erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Und es heißt nirgendwo in dieser Bibelstelle, irgend so eine unsichtbare Seele, sondern es wird uns geben. Eine kleine Geschichte erzählt von 2 Mönchen, die in ihren alten Tagen viel über das Leben nach dem Tod nachgedacht haben. Und wie das dann aussehen würde. Aber sie konnten irgendwie zu keiner Klarheit kommen. Und dann haben sie vereinbart, Der erste, der von uns beiden stirbt, der erscheint dem anderen und sagt ihm dann, wie unsere Vorstellungen von der jenseitigen Welt sind, ob das, was wir uns so gedacht haben, richtig ist oder nicht. Und da sie geübte Lateiner waren, legten sie sich auf ein Stichwort fest. War ihre Vorstellung richtig, sollte der Verstorbene sagen, Talita, es ist so. War sie unrichtig, dann hieß das Kennwort Alita, es ist anders. Nun starb dann einer der beiden Brüder und erschien tatsächlich in der folgenden Nacht seinem Mitbruder. Und was sagte er? Nec Talita, nec Alita, sed totalita Alita. So, das ist, es ist weder so noch anders. Es ist völlig anders. Und ich denke, wenn wir das hören, dann es ist einfach unvorstellbar. Wir können es nur ahnen, aber wir können es uns nicht vorstellen. Hätten die beiden den Abschnitt aus 1. Korinther 15 aufmerksam gelesen, dann würden sie vielleicht vorher schon zu der Einsicht gekommen sein, dass es eben total anders ist, als wir Menschen uns die Auferstehung der Toten vorstellen. Und Paulus bringt Bilder und Gleichnisse, um den Menschen zu sagen, es ist anders. Im Grunde müssen wir jeden Vergleich als hinkend bezeichnen und unzureichend. Aber wenn wir uns nach der Frage, wie das mit dem Auferstehen funktioniert, beschäftigen, dann, wie es ist, mit welchem Leib wir auferstehen werden, dann helfen uns eben Gleichnisse. Als ich vor vielen Jahren am Grab meiner Mama stand, da war mir in all dieser Trauer ein Trost, nämlich der, dass ich da dachte, ich werde sie wiedersehen. Und es war auch für mich am Grab so, dass ich ihr eigentlich in Gedanken zuflüsterte, auf Wiedersehen. Es ist ein Abschied auf Zeit. Aber wie kann man sich das vorstellen? Ist das überhaupt möglich? Kann das nur der hoffen, der seinen Verstand ausklammert? Und wenn ich dann eines Tages auch nicht mehr hier bin, sondern bei Gott, kann ich sie überhaupt wiedererkennen? Das sind ja Fragen, die uns beschäftigen, vielleicht nicht unbedingt an Ostermorgen. Aber immer wieder im Leben. Wie wird das aussehen? Mit welchem Körper werden wir auferstehen? So wie ich als Kind war, als junge Frau, als junger Mann? Oder mit dem Körper, den ich zu dem Zeitpunkt habe, wenn ich sterbe? Aber was wäre dann mit all denen, die krank sind, die behindert sind, die hinfällig sind oder mit Unfallopfern? Wenn ich jetzt an die Menschen denke, die bei dieser Flugkatastrophe ums Leben gekommen sind, mit welchem Körper sollten sie auferstehen? Paulus weicht diesen Fragen aber nicht aus, sondern er versucht, eine Antwort auf die Frage nach dem Wie der Auferstehung zu geben. Und dazu bedient er sich Beispielen aus der Natur, aus dem, was um uns herum so geschieht. Und ich denke, gerade um die Osterzeit im Frühling wird das ganz besonders deutlich. Da sind Samenkörner in die Erde gelegt worden, es werden neue hineingelegt und es entstehen die verschiedensten Pflanzen. Und wenn man sie anschaut, haben sie überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was da in der Erde liegt. Sie sehen ganz anders aus und viel schöner. Hast du schon mal versucht, das Weizenkorn, aus dem der Weizen wächst, wiederzufinden? Wenn der Weizen dann endlich golden auf den Feldern steht, dann finden wir das nicht mehr. Das ist vergangen, das ist nicht mehr da. Zunächst war nur das Weizenkorn, aber Gott hat ihm einen neuen Körper, ein neues Aussehen gegeben. Mich bringt das immer wieder zum Staunen. Und ich weiß sehr wohl, dass dieser Vergleich hinkt, weil ich ihn eben nur mit meinen Gedanken erfassen kann und nicht mit Gottes Gedanken. Aber trotzdem hilft es mir persönlich ein bisschen, mir vorzustellen, wie das sein könnte bei der Auferstehung. Und dann ist es auch nicht mehr wichtig, wie und wo mein jetziger Körper, mein irdischer Körper sein wird, wenn ich einmal sterbe. Dann ist das gleichgültig, ob ich beerdigt oder verbrannt werde. Einige von euch kennen vielleicht noch die Diskussionen in den Gemeinden, dass man sich als Christ nicht verbrennen lassen darf. Dann ist es gleichgültig, ob ich noch komplett bin. Ich bekomme einen neuen Körper. Das steht so in Gottes Wort. Und das glaube ich. Im Jahre 177 nach Christus hat der Glaubensmut der Christen dem heidnischen Pöbel so in Rage gebracht. Sie haben sie wirklich gequält, gefoltert, umgebracht. Aber nachdem sie dann tot waren, gaben sie immer noch nicht Ruhe. In ihrem Zorn ließen die Heiden die Toten 6 Tage lang liegen, dann haben sie verbrannt und ihre Asche in einem Fluss zerstreut. Nichts sollte übrig bleiben. Dann sollte Gott mal sehen, wie er die auferstehen lässt. Ja, das ist für Gott kein Grundstück. Wir hängen nicht mehr an unserem Körper. Wir haben das eben gelesen. Erst ist er unansehnlich, aber dann erfüllt von Gottes Herrlichkeit. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper durch den Geist Gottes. Erneuert. So wie wir jetzt einen irdischen Körper haben, so gibt es auch einen neuen Körper durch den Geist Gottes. Und es wird nochmal ganz klar und deutlich gesagt, es wird nicht der irdische Körper neu belebt. Ein bisschen schöner gemacht, nochmal ein bisschen aufgemotzt. Nein, wir bekommen einen neuen Körper von Gottes Geist. Da ist kein stofflicher Zusammenhang. Es ist keine Verlängerung dessen, was wir hier sind. Sondern es ist ein neuer Leib auf der Verheißung Gottes basierend. Siehe, ich mache alles neu. Die Osterberichte der Evangelien beschreiben, es war ein wirklicher Körper, mit dem Jesus sich zwischen Ostern und Himmelfahrt zeigte. Er aß mit seinen Jüngern, er sprach mit ihnen. Als Thomas es nicht glauben konnte, gab er ihm auch die Gelegenheit, ihn zu berühren. Und trotzdem wird deutlich, dass sein Körper nicht mehr nach den Gesetzen dieser Erde funktionierte. Er konnte durch geschlossene Türen gehen, wurde von seinen Begleitern nicht erkannt. Und so lange war es ja noch nicht her, ne? Und für ihn galten die Grenzen von Zeit und Raum nicht mehr. Und ich denke, genauso werden auch wir mit einem neuen Körper auferstehen. Dennoch bleibt unsere Identität. Wir werden auch in diesem neuen Leben von Gott als Personen angesehen. Als solche, die reden und antworten können und auch müssen. Als Personen, die unmittelbar vor Gott stehen und in ewiger Anbetung dienen. In der Auferstehung bleibt die Persönlichkeit eines jeden Einzelnen gewahrt. Das heißt, dass ich dann als Gabriele und ihr, jeder so wie ihr seid, vor Gott stehen werden. Also nicht nur personenhaft, sondern auch in der Identität als Person. Du wirst von Gott als der, der du hier bist, angesprochen. Du bleibst der unverwechselbare Mensch, das Unikat, dass du auch hier bist. Hans-Walter Wolf sagte in seiner Grabrede beim Bruder von Willy Kramp, kein Name, der einmal in diesem Leben aus- und angerufen wird, den Gott einmal in diesem Leben aus- und angerufen hat, wird von ihm je vergessen werden. Das heißt aber dann auch, dass ich ihm Rechenschaft abgeben muss. Vielleicht hilft das manchmal ein bisschen mehr, sich nach ihm auszurichten. Aber in all dieser Gewissheit haben wir durch sein Sterben am Kreuz, durch seine Auferstehung, auch die Zusage der Vergebung aller Schuld. In Jesaja 43, Vers 1 heißt es, und nun spricht der Herr, der dich erschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und statt Jakob oder Israel kannst du auch deinen Namen einsetzen, wenn du dein Leben mit ihm lebst. Und nun spricht der Herr, der dich erschaffen hat und der dich gemacht hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das dürfen wir jetzt schon wissen. Klar, bis zu dem Tag unserer eigenen Auferstehung kann noch viel geschehen. Und keiner von uns weiß, wie sein Weg weitergeht. Wir wissen, wenn Jesus vorher die Weltgeschichte nicht zu Ende bringt, werden wir alle sterben müssen. Das wird uns nicht erspart bleiben. Und trotzdem können wir mit dieser Gewissheit, ja, mit der Hoffnung leben, die uns durch Jesus Christus und seine Auferstehung gegeben ist. Die kann uns keiner nehmen. Und deswegen ist auch dann, wenn das Thema vielleicht, wenn wir uns mit unserem eigenen Tod beschäftigen, ein bisschen trist klingt, ganz viel Freude. Wir werden auferstehen. Das ist Ostern. Ich komme zum Schluss. Jesus ist auferstanden. Und dadurch werden auch wir von den Toten auferstehen. Das hat er zugesagt. Und das ist das Fundament unseres Glaubens. Wir werden einen neuen Körper erhalten, aber unsere Identität bleibt. Und ich erinnere nochmal dran. Jesus sagte von sich, ich bin Gottes Sohn. Es gibt nur drei Möglichkeiten. Es stimmt nicht und er weiß es, dann ist er ein Lügner. Konsequenz für mich, ich habe keine Chance auf ein ewiges Leben. Zweitens, es stimmt nicht und er weiß es nicht. Dann ist er ein Kranker. Konsequenz für mich, ich habe keine Chance auf ein ewiges Leben. Drittens, es stimmt. Konsequenz für mich, ich muss mich entscheiden. Und dann habe ich die Chance auf ein ewiges Leben. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und wir werden es auch. Das ist Ostern. Amen.